Deutschlandfunk Kultur Tonart.
1939 ist ein ganz wichtiges Jahr für den Jazz. Das war nämlich das Jahr, in dem Blue Note Records in New York City an den Start ging. Und die Anfänge waren einfach, überschaubar, aber viele Jahre später gab es Stilbildendes und auch Hits wie diesen Track hier von Lee Morgan, erschien auf Blue Note Records, The Sidewinder. Legendäres Stück, übrigens in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre erschienen und zu einem Hit geworden. Und das ist also keine Erfindung von heute, als es in einem Werbespot für eine große amerikanische Automarke benutzt wurde. Blue Note Records hat wie kein anderes Label den Sound und den Look des modernen Jazz geprägt. Das Unternehmen begann 1939 in New York City. Die Wurzeln aber liegen in Deutschland. Zwei jüdische Berliner Jungs, Alfred Lion, ursprünglich Löw, und Francis Wolff, die in den 20er Jahren dem revolutionären Krach namens Jazz verfielen, entkamen den Nazis, verwirklichten ihren Traum und schrieben Musikgeschichte. Ihr Vermächtnis lebt bis heute und feiert eben in diesem Jahr 80. Geburtstag. Lion und Wolff sind schon lange nicht mehr unter uns, aber es hat immer wieder Persönlichkeiten gegeben, die sich des großen Erbes angenommen haben. Seit 7 Jahren ist Don Was Chef des Labels. Er ist Musiker, hatte mit Wars Not Wars Welterfolge. Er produzierte die Rolling Stones und Bob Dylan. Und das zu einer Zeit, als man deren Platten dann auch wieder hören konnte, als er sie produzierte. Und wie gesagt, jetzt ist er bei Blue Note Records. Er hat uns gestern besucht, das war eine große Ehre, war bei uns im Studio und ich habe ihn erstmal gefragt, ja, Mitte der 20er, da verliebten sich Lion und Wolff in den Jazz. Wie war das bei ihm? Wie hat er sich in Blue Note Records verliebt?
Good question, man. In the 1960s, mid-60s, I was a teenager in Detroit, Michigan. And I was riding around with my mom in the car, running errands. Not in a good mood. A 14-year-old does not like to have to run errands with his mom. So we pulled up at the library, and she left me in the car with the keys so I could listen to the radio. And I was just playing with the dial, and I landed on the Detroit jazz station, WCHD. And I came in right at the solo to a Joe Henderson record called Mode for Joe. And it starts out with these kind of anguished cries from the saxophone. And I'd never heard anything like it in my life. But I could relate to it. I was a little agitated myself for having to ride around with my mom all day in the car. So I heard you can listen to the solo. It's a song called Mode for Joe. It starts out and it's not about saxophones and it's not about reeds and it's not about technique or notes or anything. It's about just conversation, an anguished guy. And then Joe Chambers, the drummer, kicks in and it starts to swing. And the message that came through to me was, Don, you got to groove in the face of adversity. And that was just a great message for me at that moment. It kind of calmed me down. And I thought, wow, this music, no lyric or anything. But it just touched me so deeply and completely altered my frame of mind. So it made me want to get an FM radio so I could listen to the station. So I got one for the house, and I soon found out that a lot of the music I liked was coming from this one little label in New York City called Blue Note Records.
Also es geht zurück in die 60er Jahre, da war er 14 Jahre alt und war mit seiner Mutter unterwegs im Auto. Also die machten Besorgungen und er war mit dabei, musste mit dabei sein. Und wie man sich das vorstellen kann, so ein 14-Jähriger ist natürlich dann nicht sehr begeistert, wenn er das mit seiner Mutter machen muss. Und sie ist dann halt in den Laden, er ist im Auto geblieben, hatte die Schlüssel für das Auto, um das Radio hören zu können. Dann sitzt er da und es kommt halt in Detroit, Michigan, in der lokalen Radiostation, ein Track von Joe Henderson aus dem Album Mode for Joe. Und dieses Stück, Mode for Joe, die Platte heißt so, das Stück heißt auch so, beginnt halt mit so einem Aufschrei eines Saxophons. Also ich so ein sehr eindringliches Stück am Anfang mit diesem Saxophon. Und dann war ich so, hey, das passt irgendwie. Das war irgendwie ein Gefühl, als wenn das richtig für ihn gemacht worden wäre. Und dann nach ein paar Sekunden kommt Joe Chambers, der Schlagzeuger, rein und nimmt sozusagen so ein bisschen von diesem Aufschrei zurück. Und da passiert was unglaublich Aufregendes. Und er sagt, es gab ja keinen Text, es war einfach nur dieser kurze Moment der Musik. Und dann hat er gesagt, Don, du musst deinen Groove finden im Angesicht von Ablehnung. Und das war etwas, was ihn sozusagen das gelehrt hat. Und er hat dann sich ein kleines Radio besorgt, um diese Station eben auch zu Hause hören zu können. Und das war diese Musik, die aus New York City kam, von diesem Label Blue Note. Das Interessante ist ja, das findet zu einer Zeit statt, 1966 ungefähr, als der Jazz ja am Verschwinden war. Die Rockmusik hat ihn ja quasi zermalmt irgendwie. Trotzdem haben sie da etwas gefunden. Das ist ja schon sehr interessant.
I just think that the musicians that Alfred Lion was attracted to were powerful storytellers. It didn't matter that it was a little more abstract and that there were no lyrics. Maybe it's better because there were no lyrics. It's impressionistic, but they have a way of lodging under your skin and really illuminating parts of your inner emotional life that words fail to adequately express.
Also er sagt, Alfred Lion hat einfach Musiker um sich geschart, die etwas ganz Besonderes zu erzählen hat, die Storytellers waren. Und es ist, man braucht da keine Texte. Eigentlich ein Glück, dass es keine Texte gab. Und die hatten wirklich die Gabe und die Fähigkeit, einen zu erwischen. Also die krochen unter die Haut. Und das ist natürlich was sehr, sehr Intensives, was einen dann eben auch begleitet. Sie selbst haben ja einen sehr interessanten Lebenslauf als Musiker und Produzent. Und dann nach vielen, vielen Jahren kriegen sie diesen Job bei Blue Note. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? How did that come to pass? How did you get that job with Blue Note? I think it's nothing you go and apply for.
No, you do not apply for it. Nor was I looking for a job, really. I spent most of my life trying to avoid work, and I never thought playing music or producing records as being work. It was fun. It still is fun. I was in New York. I was making a record with John Mayer called Born and Raised, and we had one night off. I checked the Village Voice, and I saw that a relatively new singer named Gregory Porter was appearing at a little club called Smoke up near Harlem. So I'd heard his first record on the radio, and I was really excited to go see him. I went to the show, sat there for all three sets, ate ribs, drank coffee. It was the best show I'd seen in about 15 years. The next morning, I was having breakfast with an old friend of mine. I knew him when he was a drummer, but he'd become the president of Capitol Records. And we weren't even talking about music, but at the very end of the breakfast, I said, is Blue Note Records still part of Capitol Records? Because if it is, you should sign this guy that I heard last night, Gregory. And he said, no, you should sign him. And he offered me the job. Unbeknownst to me, the company was in transition. Bruce Lundvall, who had run the company for 30 years and had done such a magnificent job of carrying on the legacy. He was ill, and they were looking for someone who had a vision for how to move the label forward going into the future. And I just had an idea the day that they were thinking about closing the company. So he offered me the job.
Also es ist natürlich kein Job, für den man sich bewirbt, zumal Don Was, als das damals 2012 passierte, auch gar nicht auf der Suche nach einem Job war. Eigentlich ist es so, er hat die Arbeit immer vermeiden wollen, ist immer vor ihr weggelaufen und er sagt, also Platten produzieren, das ist doch keine Arbeit, das macht Spaß. Und dann ist er in New York und produziert diese Platte von John Mayer und geht in einen Club in Harlem, Smoke, und da spielt ein ziemlich unbekannter Typ, ein junger Sänger, und er sagt, er hat alle drei Sets sich angeguckt, es war fantastisch, Kaffee getrunken, was auch immer, und hat sich das angeguckt und das ist Wahnsinnstyp, Gregory Porter. Und am nächsten Morgen hat er ein Frühstück mit einem Freund, der früher Schlagzeuger war und dann Präsident von Capitol Records. Sie frühstücken und dann ist es schon eigentlich vorbei und dann sagt er, ist Blue Note eigentlich noch Teil von Capitol Records? Und er sagt, ja, es ist so. Und dann, hey, ich habe da einen Typen gehört, den solltet ihr unter Vertrag nehmen, Gregory Porter. Und dann sagt der Freund, nee, du solltest ihn unter Vertrag nehmen, denn das Label ist gerade wieder in einer Umbruchphase. Bruce Lundwell, der Mitte der 80er das Ganze wieder eigentlich auf die Schienen gesetzt hatte, ist nach 30 Jahren, jetzt fast 30 Jahren, er ist krank, er will aufhören, geht in Rente und du solltest es machen. Und das war tatsächlich an dem Tag, an dem Capitol schon entschieden hatte, das Label zu schließen und auftritt Don Was, der hier im Studio ist, in der Tonart am Nachmittag. Und wir hören Gregory Porter, der Mann, der für alles verantwortlich ist. Und danach gibt's mehr von Don Was.
I do not agree. This is not for me, no. Musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be, no. Musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand.
Musical Genocide, Gregory Porter, der Mann, der dafür gesorgt hat, über Bande, dass Don Was den Job als Blue Note-Chef bekommen hat, übergeholfen bekommen hat. Alfred Lion und Francis Wolff haben damals das Label gestartet, um Musik aufzunehmen, die ihnen selbst gefiel, die sie selber hören wollten. Das ging damals los mit Boogie Woogie, der 1939 eigentlich passé war. Aber wie auch immer, sie machten das, was ihnen offenbar sehr am Herzen lag. Und ans Geld haben sie eigentlich erst dann in zweiter Reihe gedacht. Und so habe ich dann Don Was gefragt, wie er eigentlich arbeitet.
Pretty much the same thing. You know, as a record producer. The record I was involved with that really kind of changed the course of my life was an album by an artist, American artist named Bonnie Raitt, album called Nick of Time. And we made that record in 1989. And it was as unfashionable as you could possibly be in the age of Flock of Seagulls and the Human League to be playing slide guitar and to be a 40-year-old female blues singer. So we were not fooling ourselves about our chances of having a hit single, and we just said, let's forget about all that. Let's just make a record that we love and that we'll be proud of. And it won the Grammy for Album of the Year that year, and it sold about 7 million records. And I thought, well, that's a good business plan. Make the best music you can make, and just know that there's a human craving for real music that comes from an honest place that, as you put it before, helps you understand your inner emotional life. So I've tried to do that over the last 40 years with everything I've been involved with. If you just try to make it great, as great as you can make it, there will be people who love it, and the money will follow, you know.
Also eigentlich arbeitet er genauso wie die, kann man sagen, oder sagt er. Es ist eine Platte, die ist 1989 entstanden, die eigentlich so ein bisschen sein Leben verändert hat. Das war Bonnie Raitt's Nickel Time. Und das muss man sich vorstellen, Bonnie Raitt ist eine Blues-Gitarristin, Sängerin. Wir haben die 80er, Flock of Seagulls, solche Musik. Und die machen eine Platte mit einer Blues-Gitarristin, die Slide-Gitarre spielt und was auch immer. Und es war so völlig aus der Zeit gefallen, so altmodisch unternehmen, wie es nur irgendwie geht. Und es gab natürlich auch Leute, die sagen, das kann man doch nicht machen. Und er sagt, ey, wir glauben dran wir machen es so, wie wir glauben, dass es richtig ist. Wir folgen ja einfach unserer Intuition, unserem Herzen. Und dann kam diese Platte raus und hat 7 Millionen Stück verkauft und einen Grammy bekommen für Album des Jahres. Und es ist wirklich so, wenn man diesen Sachen folgt, wenn man dem folgt, und das hat er die letzten 40 Jahre gemacht, dann wird das irgendwie funktionieren. Vielleicht ist es nicht immer so erfolgreich, aber es geht. Und das ist wahrscheinlich auch der richtige Ansatz. Wir haben ja interessanterweise das neue Interesse an Jazz. Kendrick Lamar hatte Kamasi Washington und boom, Kamasi wird ein Star. Kamasi Washington erwähnt heute Horace Tapscott und plötzlich wollen die Leute Platten von Harris Tapscott kaufen, ohne zu wissen, was der überhaupt gemacht hat. Es gibt die Brainfeeder-Szene, es gibt Süd-London, wo unglaublich viel los ist. Berlin ist eine der heißesten Städte für Jazz in der Welt. Noch immer kann man dann so richtig viel Geld verdienen, aber es gibt ein wahnsinniges neues Interesse in dieser Musik. Haben Sie eine Idee, woran das liegt?
I think it's just people in general are interested in real, honest, authentic music that comes from the heart. I don't think in terms of genres that much. Musicians don't. If I'm playing the bass, I don't think, well, I'm going to play an R&B lick now, and then in four bars, I'm going to throw in this little country thing. You just play what comes out, right? And it's either honest and heartfelt and associated with something emotional, or it's not. There's generous music where you feel something and you want to share that with other people in the hope that they'll respond and that'll do something good in their lives, something provocative in their lives, whatever. Or there's selfish music, which is just like, look how many notes I can play in two bars, you know. That's like watching a magic trick or something. It's entertaining, but it doesn't touch your soul. And I think Kendrick Lamar is an artist who's for real, and I see very little posturing or there's nothing jive about what he's doing. He's for real, and it's a very logical extension that he would use not only Kamasi, but Robert Glasper, a Blue Note artist, is on his records. Ambrose Akinmusiri plays trumpet. Another Blue Note guy is on Kendrick's records. And I think people just respond to real emotional stuff. It's timeless, you know.
Also es ist einfach, Leute reagieren auf wahre, emotionale, richtige Musik. Und da geht es auch gar nicht um Genres. Musiker reden nicht über Genres. Wenn Don Was sagt, wenn ich Bass spiele, dann überlege ich nicht, spiele ich jetzt ein R&B-Lick und vier Takte später spiele ich ein Country-Lick oder so. Ich spiele das einfach und das hat überhaupt nichts mit Genres zu tun. Darüber denkt man nicht nach. Und diese Namen, die dann da auftauchen, also Kendrick Lamar ist jemand, der ist, das ist absolut real, was der macht. Das ist, da gibt es keine, das ist kein Gepose, das ist nichts, was nicht authentisch wäre. Und es ist ja Kamasi spielt mit, aber auch Robert Glasper ist mit dabei, also wo sich dann auch wieder so ein Blue Note-Kreis schließt. Und darum geht es letztlich. Es geht um wahre, authentische, echte Musik. Und das findet sich da wieder. Don Was, thank you very much for your time.
It's a real pleasure. Thank you very much, man.
Don Was war hier zu Gast, 80 Jahre Blue Note, und das feiern wir natürlich das ganze Jahr. Immer wieder wird es dieses Thema hier geben bei uns im Deutschlandfunk Kultur, zum Beispiel am 14. Mai in der Tonart Jazz mit dem zweiten Teil der Blue Note Geschichte. Und dann gibt es noch eine lange Version dieses Gesprächs mit Don Was zu hören in dieser Sendung. 14. Mai, Deutschlandfunk Kultur, Tonart Jazz.